Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joël Adami und wie alle Woche holen wir euch die Kulissen von der journalistischen Erbischt von der Vox. Schwätzen über ein oder zwei Artikeln, die uns diese Woche um Herz gelegen haben. Bei mir ist heute den Thorsten Fuchshuber. Guten Morgen, Thorsten.
Hallo Joël, guten Morgen. Ja, genau, normalerweise ist es so, dass du immer mir in den seltenen Gelegenheiten, bei denen ich beim Podcast mitmache, die Fragen stellst. Heute drehen wir den Spieß mal um, weil du hast ein Edito geschrieben zu einem Thema, was derzeit nicht nur in Luxemburg viele Gemüter bewegt, nämlich den dschihadistischen Anschlag von Solingen in Deutschland vor genau einer Woche, bei dem ja 3 Menschen getötet und mehrere verletzt worden sind. Du hast dir insbesondere die Diskussion darum in Deutschland und auch anderen Orten genauer angeschaut. Was sind denn die Hauptargumente, die derzeit in der Berichterstattung über diesen Anschlag zu hören sind?
Also ich würde sagen, es gibt 2 bis 3 große Diskussionen, die geführt werden. Das eine bezieht sich auf Messer oder sogenannte Messerkriminalität. Und dann geht es um die Aufnahme oder einen Aufnahmestopp von Geflüchteten und dann, das ist vielleicht dann ein drittes Thema noch, geht es um Abschiebungen und den Dublin-Prozess oder das Dubliner Abkommen. Also bei den Messern, da wird dann diskutiert über Klingenlänge, also soll man nur noch Messer bis 12 oder 6 oder was weiß ich, Zentimeter erlauben oder sogenannte Waffenverbotszonen einrichten, wo dann zum Beispiel in einem Bahnhof man keine Messer mitführen dürfte. Kann man sich ja vorstellen, wer dann kontrolliert würde von der Polizei und wer vielleicht zu seiner Wanderung sein Taschenmesser einfach so mitnehmen könnte, ohne dass er oder sie kontrolliert würde, aber das nur am Rande.
Das ist, darf ich, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, du spielst jetzt natürlich vor allem dann eher auf die diskriminierenden Aspekte bei solchen Kontrollen ab. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache, aber die Frage wäre ja auch in puncto Zielsetzung, weil ich würde mir denken, jemand, der quasi ein Messer mit sich führt, um so einen Anschlag wie in Solingen auszuüben, der wird sich wohl am wenigsten Sorgen drüber machen, dass er aus Versehen in eine Polizeikontrolle kommt. Das wäre dann natürlich im konkreten Fall, würde dann dadurch der Anschlag verhindert, aber man kann sich ja kaum vorstellen, dass jetzt sämtliche Passanten an einem öffentlichen Platz zum Beispiel auf Messer untersucht werden.
Ja, das kann man ja gar nicht machen. Also das ist ja fast unvorstellbar, dass so eine Politik gemacht würde, dass man überall nur noch durch einen Metalldetektor gehen müsste, um irgendwo hinzukommen. Also das wäre ja wirklich eine enorme Einschränkung des öffentlichen Lebens. Und deswegen halte ich solche Diskussionen auch einfach für so ein, wie soll ich sagen, so Nebelkerzen, wo man halt dann was in den Raum stellt und so tut, als würde man etwas tun. Aber in Wirklichkeit hat man das Problem überhaupt nicht gelöst. Man hat nur irgendein neues Gesetz eingeführt und das würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass halt einfach diskriminierende Kontrollen durchgeführt werden.
Mhm. Du hast ja jetzt auch weiter noch die Frage der Abschiebungen und auch der Dublin-Regelung erwähnt. Was sind denn da die Argumente? Und vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was die Dublin-Regelung eigentlich ausmacht.
Genau, dann fange ich damit an. Also die Dublin-Regelung macht eigentlich aus, dass das Land, wo man als Geflüchteter als erstes ankommt in der EU, sich um diesen Asylfall kümmern muss und man dann auch eigentlich dort bleiben müsste. Das machen aber nicht alle. Die stellen dann mehrere Anträge in verschiedenen Ländern, beziehungsweise oft sind die Konditionen in gewissen EU-Ländern so schlecht, dass sie einfach keine Lust mehr haben, dort zu sein und es halt in einem anderen Land versuchen. Dann wäre der normale Prozess, dass wenn das festgestellt wird, dass man dann wieder abgeschoben wird in das betreffende Land. Da hatten wir auch vor einigen Wochen einen guten Artikel von unserer Kollegin Maria über einen Fall von einer russischen Familie, die von Luxemburg wegen Dublin nach Frankreich abgeschoben wurde. Diese Diskussion wird in Bezug auf den Anschlag von Solingen deswegen geführt, weil der mutmaßliche Täter tatsächlich ein Dublin-Fall war und eigentlich nach Bulgarien hätte abgeschoben werden sollen. Das ist dann nicht passiert und darum dreht sich dann diese Frage. Ich stelle mir dann oft die Frage, okay, wenn jemand radikalisiert ist und einen Anschlag ausführt, dann ist es ja nicht unbedingt besser, wenn er diesen Anschlag in einem anderen Land macht. Von daher halte ich diese Diskussion, das ist auch ein bisschen komisch, aber es geht dann auch so oft gleichzeitig um die Frage von Abschiebung in die Herkunftsländer, wo ja dann auch irgendwie so im Raum steht, dass jemand, der kriminell wird, was auch immer diese Kriminalität dann ist, ja dann quasi als Strafe nicht eine Gefängnisstrafe kriegt wie jemand, der EU-Bürger ist, sondern die Strafe ist, du wirst zurück in ein Land geschickt, aus dem du geflüchtet bist, wo dich womöglich Folter und Tod erwartet. Und das kann ja in einem auf Menschenrechten basierenden Rechtssystem nicht die Antwort sein auf Kriminalität.
Was ist denn das eigentlich für eine Logik, die da auch Platz greift? Weil gerade in Syrien, da gab es ja in Deutschland vor 3 Jahren ein richtungsweisendes Urteil, wo eben auch nochmal der Vernichtungsapparat des Assad-Regimes deutlich beschrieben wurde und ausführlich beschrieben wurde. Und dann eben auch in der Schlussfolgerung formuliert wurde, dass es sich um einen ausgedehnten und systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung handelte, bei diesen Vorgängen in den Jahren, die auf die Demonstrationen im Jahr 2011 dort folgten und den Bürgerkrieg. Und die ganzen Politiker, die da verantwortlich sind, die sind ja weiterhin an der Macht in Syrien. Wie kann man also angesichts von so einer Situation über Abschiebungen in diese Länder nachdenken?
Ja, das ist etwas, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Also das ist in meinen Augen einfach ganz klar menschenrechtswidrig und das verbietet sich ja eigentlich schon, darüber nachzudenken. Ich glaube auch, dass niemand auf die Idee kommen würde, dass wenn ein Geflüchteter aus der Ukraine kriminell wird, dass man dann sagt, du musst jetzt zurück in die Ukraine, da wo Krieg ist. Das glaube ich auch nicht, dass Leuten das einfallen würde. Also das kommt mir einfach nicht wirklich in den Kopf und das geht auch Hand in Hand mit diesem Aufnahmestopp. Das ist dann das dritte von der Diskussion, was viel zu hören war. Das hat der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz gefordert. Vielleicht hat er das auch irgendwann wieder zurückgenommen. Auf jeden Fall stand es eine Zeit lang im Raum, einen quasi kompletten Aufnahmestopp von Menschen aus Afghanistan und Syrien. Was natürlich auch einfach menschenrechtswidrig ist und das Recht auf Asyl, was ja ein individuelles Recht ist, was man nicht an der Nationalität ablesen kann, komplett in Frage stellt. Mhm.
Du gehst unter anderem auf die Lebensbedingungen von Flüchtlingen ein, unter denen sich manche dann von diesen Geflüchteten radikalisieren, auch praktisch die dann in Europa angekommen sind, in Flüchtlingsunterkünften untergebracht sind. Wo siehst du da einen Zusammenhang zwischen diesen Lebensbedingungen und der Radikalisierung?
Erstmal gibt es in den allermeisten Fällen ja eine Fluchterfahrung, die teilweise jahrelang war, wo man Gewalt ausgesetzt war, wo man vielleicht sogar Folter ausgesetzt war. Es gibt einen Fluchtgrund. Und dann, wenn man dann angekommen ist, gibt es in den Unterkünften oft sehr schlechte Bedingungen. Man ist zu sehr vielen Menschen beieinander und trotzdem aber sehr vereinzelt, weil es wenig Betreuung gibt, wenig Angebot für irgendwie Aktivitäten gibt. Dann gibt es Traumata, die unaufgearbeitet bleiben, weil es kaum psychische oder sozialpädagogische Betreuung gibt. Dazu kommt dann ein endloses Verfahren, wo halt lange, lange Zeit nichts passiert und halt einfach, es gibt keine Beschäftigung. Man darf nicht arbeiten, man ist abhängig davon, wie man versorgt wird. Das ist auch sehr unterschiedlich in ganz Europa. Ich weiß aus Österreich zum Beispiel, dass es auch da von Region zu Region sehr unterschiedlich ist, wie die Betreuung ist und wie die Bedingungen sind. Und jetzt werden ja auch in manchen deutschen Bundesländern diese sogenannten Bezahlkarten eingeführt, wo man dann noch mehr Autonomie genommen bekommt, indem man halt nur noch in bestimmten Läden einkaufen darf. in dem man teilweise sogar, in Österreich ist das, glaube ich, geplant, dass man sein Geld, das einem zugute steht, dann nur noch tagesweise auf diese Karte gesetzt bekommt. Das heißt, man bekommt dann 2 Euro irgendwas pro Tag auf die Karte gesetzt und nicht alles am Anfang des Monats. Das heißt, man kann sich wirklich nicht mehr aussuchen, was man eigentlich noch kaufen will. Und das mündet dann einfach in einer sehr großen Perspektivlosigkeit. Und all diese Sachen zusammen sind meiner Meinung nach einfach ein Nährboden dafür, dass Leute sich radikalisieren lassen und halt dann auch letzten Endes solche Anschläge verüben. Ich habe mir auch so eine Auflistung von, das waren jetzt alles, weil das, da hat mich das Thema Messer interessiert, das waren jetzt alles Anschläge, die mit Messern verursacht wurden in Deutschland. Und bei so gut wie jeder Person stand dabei, dass sie ein psychisches Leiden hatte. Und ich will jetzt nicht verharmlosen, dass Leute sich auch einfach aus politischen Motiven heraus oder religiös-politischen Motiven heraus radikalisieren. Aber mir scheint, als dass halt ein gewisser Grad an psychischer Labilität dazugehört, dass man zu solchen Taten fähig ist.
Dass es praktisch im negativen Sinne begünstigt wird, so eine Radikalisierung.
Genau, genau.
Dass man, du willst quasi nicht den politischen und den religiösen ideologischen Hintergrund negieren, aber sagst eben, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen spielen auch eine Rolle.
Ja.
In dem Kontext sprichst du ja auch im Unterschied zu den Flüchtlingen etwa aus dem Nahen Osten oder aus Afghanistan und so weiter, sprichst du die Situation von ukrainischen Kriegsflüchtlingen an. Worin besteht da für dich die Differenz? Weshalb ist es wichtig, an dem Punkt da drauf hinzuweisen für dich?
Es gibt einfach einen sehr großen Unterschied, wie Menschen, die aus der Ukraine kommen und wie Menschen, die aus anderen Ländern, aus Ländern des Nahen Ostens oder aus Afghanistan kommen, wie die behandelt werden. Also der große Unterschied ist einfach, dass es in der Europäischen Union eine Arbeitserlaubnis gibt für Menschen aus der Ukraine. Große Hilfsbereitschaft auch, da haben auf einmal Leute angefangen zu sagen, ich möchte geflüchtete Menschen bei mir in meinem Haus unterbringen, was es bei Menschen aus Syrien oder Afghanistan eher nicht gab. Also das ist eher selten der Fall, dass Menschen das tun. Und bei der Ukraine gab es da einfach eine große Welle der Solidarität. Es gibt dann auch oft, ich weiß nicht, ob es in jedem EU-Land so ist, aber oft viel mehr Betreuung, viel mehr Leute, die übersetzen können. Es gibt spezialisierte Sprachkurse. Es gibt eine, das habe ich mir vorhin noch angeschaut bei der Vorbereitung auf den Podcast, eine Website der Europäischen Union, wo sämtliche Informationen gebündelt sind, wie man ukrainische Geflüchtete anstellen kann, was für Möglichkeiten es auch für Weiterbildung für die gibt. Und das, ich kritisiere das nicht, also ich finde das super, dass es das für die Menschen aus der Ukraine gibt. Es sollte das nur auch für alle anderen Geflüchteten geben, denn wenn man gut integriert wird, dann ist die Gefahr, dass man sich radikalisiert und dass man Anschläge durchführt, einfach viel geringer. Und ich denke auch, dass das der Akzeptanz helfen würde, wenn die Leute schnell integriert werden, wenn sie schnell eine Arbeitserlaubnis kriegen, wenn sie schnell an das gesellschaftliche Leben anknüpfen können. Also es ist ja schön und gut, wenn die Leute im Flüchtlingsheim leben können und erstmal ein Dach über dem Kopf haben und erstmal in Sicherheit sind und dann vielleicht einmal in der Woche wer mit ihnen Fußball spielt, aber das reicht nicht.
Ja. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, die du in deinem Kommentar eher nur streifst, nämlich die Tatsache, dass auch Luxemburger Rechte, etwa Fred Kolb und Fernand Kartheiser von der ARD, versuchen jetzt quasi aus dieser Diskussion, die in Deutschland stattfindet, Kapital zu schlagen und politisch für Luxemburg quasi dran anzuknüpfen. Wie würdest du denn derlei Versuche bewerten?
Also ich sehe das in einer Kontinuität. Fred Kolb insbesondere probiert schon sehr lange in Sachen Kriminalität gegenüber Ausländern Hetze zu betreiben, postet dann irgendwelche Statistiken, wie viele Leute welcher Nationalität im Gefängnis sitzen und es ist dann immer so diese angebliche Kausalität, AusländerInnen sind kriminell, die ist dann so als gegeben dahingestellt und da muss man einfach sagen, das ist ganz klar rassistisch. Es gibt keine Kausalität zwischen Nationalität und Kriminalität. Es gibt für Kriminalität wie auch für Terror sehr viele Ursachen, die sind immer sehr vielschichtig. Aber die lässt sich nicht am Pass oder an der Herkunft ablesen. Und also ich finde das auch relativ pietätslos, wenn man dann twittert. Man freut sich auf Diskussionen, wo man dann die Forderungen der CDU, der CSV ins Gesicht sagen kann. Also kurz, der wittert da Blut und will da möglichst gewinnbringend das ausschlachten. Und was ich aber nicht sehe, ist irgendein Interesse an einer Lösung, irgendein Interesse an einer politischen Debatte und vielleicht auch so etwas wie Empathie für die Opfer. Davon fehlt für mich jede Spur. Und ich habe das Gefühl, da wird einfach versucht, das halt möglichst auszuschlachten, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen, damit man halt seine eigenen Forderungen und seine eigenen Ressentiments schüren kann.
Ja, da fällt mir noch dazu ein, dass vor ein, zwei Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein sehr gutes Interview, interessantes Interview mit dem französischen Dschihadismusforscher Hugo Micheron erschienen ist, der dann eben sagt, in den Debatten scheint es nur Extreme zu geben. Ich zitiere jetzt aus dem Interview: Das eine ist die Verleugnung und die Botschaft, nicht viel Aufhebens, um die ganzen Anschläge zu machen. Das andere ist Hysterie, in der Terrorismus mit Einwanderung und Muslimen gleichgesetzt wird. Mit solchen Verallgemeinerungen wird nur das Narrativ von radikalen islamistischen Predigern genährt, die im Grunde genommen so tun, als ginge es nur um ein Wir gegen die, schreibt der Micheron und sagt dann am Schluss, man muss sich faktenbasiert Einblicke in die Blackbox verschaffen, die sich europäischer Dschihadismus nennt. Und er weist da einerseits darauf hin, dass es eben auch mittlerweile einen homegrown Dschihadismus gibt, dass es nicht nur eine Frage von Einwanderern und Flüchtlingen ist. Mhm. Und die andere ist eben die, dass die Rechte, so wie du es auch angedeutet hast, eigentlich genau der Strategie auch der Dschihadisten entspricht. Wir hatten da auch vor 8 Jahren schon mal einen Artikel über das sogenannte Management der Barbarei. Das war ein Text von einem Theoretiker aus dem Umfeld des islamischen Dschihad, Abu Bakr Nadsch, der eben genau das propagiert hat. Er sagte, es geht eigentlich darum, die Leute so lang aufeinander loszuhetzen, dass quasi dann nur noch Schwarz oder Weiß gibt. Gesellschaften müssen in zwei aneinander gegenüberstehende Gruppen transformiert werden, um einen brutalen Kampf zwischen ihnen zu entfachen, der mit dem Sieg oder dem Märtyrertum zu Ende geht. Also als islamistische Strategie. Und genau das ist ja auch das, was wir jetzt wieder beobachten können in Teilen dieser Diskussion. Da geben sich quasi strategisch die Rechten und die Dschihadisten die Hand. Und auch sonst muss man natürlich sagen, dass die Nähe von Rechtsradikalen und Islamisten ja viel größer ist, als sie auf der Oberfläche zugeben, weil auch unter den Rechten ja ähnliche rigide, anti-aufklärerische und autoritäre Gesellschaftsvorstellungen eigentlich verankert sind wie bei den Dschihadisten. Mhm. Nur soll das halt jeder bitte in seinem eigenen Land umsetzen.
Ich glaube auch gerade in Bezug auf Frauenhass und Hass auf queere Menschen gibt es quasi kein Blatt zwischen europäischen Rechtsextremen und Dschihadisten. Vielen Dank für die Fragen und ich wünsche dann dir und unseren ZuhörerInnen noch ein schönes Wochenende.
Bedanke ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, Joel.
Das wäret für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denger Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Dabei auf Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.